Köln-Hohenzollernbrücke, auf der Altstadtseite, am Übergang zum Heinrich-Böll-Platz. In grüner Patina sitzt hier Wilhelm II. Auf hohem Ross und reitet domwärts. Seit Ende Juni attackieren Unbekannte das Reiterdenkmal immer wieder. Eines Morgens war es mit roter und orangener Farbe besprüht. Laut Kölner Polizei hinterließen der oder die Täter am Denkmal und an der Brücke Transparente und Zettel. Versehen mit den Worten:
Ich, Kaiser Wilhelm II., Kriegstreiber, Antisemit und Rassist, verantwortlich für den Völkermord an den Overherero und Nama im heutigen Namibia 1904 und beteiligt am Genozid an den Armeniern 1915, stehe hier unangefochten seit 1911.
Offenbar eine Protestaktion von Kolonialismuskritikern.
Beschädigung und Zerstörung wäre nicht meine erste Wahl, wenn es um den Umgang mit kolonialen Denkmälern geht. Aber um mal wirklich auch Aufmerksamkeit zu erzielen, finde ich solche Aktionen durchaus begrüßenswert.
Sagt Marianne Bechhaus-Gerst, Afrikanistin an der Uni Köln. Sie zählt zu den Pionierinnen der Kolonialismusforschung. Manfred Schneider, Literaturwissenschaftler an der Ruhr-Uni Bochum, dagegen sieht hinter den Attacken auf die Monumente preußischer Herrlichkeit einen intellektuellen Fanatismus.
Daran zu erinnern, dass also was deutsche Kolonisatoren, Generäle zum Beispiel in Afrika angestellt haben, ist ganz ohne Zweifel wichtig. Zugleich hat es dann diese irrationale Seite, dass wie in den früheren Bilderstürmen die Bilder, die dort attackiert werden, mit einer besonderen magischen Kraft oder Gewalt ausgestattet werden, dass man sie also nun beflecken, entstellen oder zerstören muss. Und dieser Aktionismus ist in meinen Augen komisch.
Die Kölner Bilderstürmer ließen sich wohl von der weltweiten Denkmalsturzbewegung inspirieren. Sie begann Anfang Juni im englischen Bristol. Demonstranten stürzten eine Statue des Sklavenhändlers Edward Colston vom Sockel, rollten sie zum Hafen und versenkten sie jubelnd im Wasser. Angestoßen durch die Black Lives Matter-Bewegung werden Standbilder von historischen Persönlichkeiten gestürzt, geköpft oder mit Farbe beschmiert. Von Christoph Kolumbus über Thomas Jefferson bis hin zu Otto von Bismarck oder Wilhelm II. Durch die weltweiten Antirassismus-Proteste nach dem Mord eines weißen Polizisten an dem Afroamerikaner George Floyd in den USA debattiert auch NRW über seine kolonialen Spuren. Wie soll man mit ihnen umgehen? In welchen Städten finden sie sich überhaupt? Und wer macht auf die umstrittenen Hinterlassenschaften aufmerksam?
Es zogen deutsche Männer dort in ein fernes Land.
Im Rheinland war Köln die koloniale Metropole, neben Berlin und Hamburg. Sie gehörte bereits im Deutschen Reich zu den größten Städten mit starker Wirtschaft.
Und da waren es vor allen Dingen die Vertreter der Wirtschaft hier in Köln, die von Anfang an koloniale Interessen hatten und das Projekt zusammen vorangetrieben haben.
Marianne Bechhaus-Gerst, Professorin für Afrikanistik an der Uni Köln.
Erwähnen möchte ich die Schokoladenfabriken, die es in großer Zahl in Köln gab zum Beispiel. Dann gab es Gummiunternehmen, Maschinenfabriken. Also das waren alles Wirtschaftszweige, die auf Rohstoffe aus den Kolonialgebieten angewiesen waren.
Die Denkmalsturzdebatte hat nicht nur ein neues öffentliches, mediales und politisches Bewusstsein für das koloniale Erbe entfacht, sondern auch die kolonialkritische Arbeit von WissenschaftlerInnen und AktivistInnen aus dem Schatten geholt, in dem sie bislang standen. Marianne Bechhaus-Gerst zählt zu den ersten WissenschaftlerInnen, die in den frühen Nullerjahren den Kolonialismus vor Ort erforscht haben. Sie gründete den Verein Kopfwelten gegen Rassismus und Intoleranz, der seit 10 Jahren das Projekt Köln Postkolonial betreibt. Zum Programm gehören Ausstellungen, Vorträge, Workshops und Stadtrundgänge. Das Ziel? Verborgene koloniale Spuren in der Stadt sichtbar machen. Bechhaus-Gerst führt etwa durch das sogenannte Afrika-Viertel in Köln-Nippes und durch das sogenannte Chinesenviertel in Köln-Ehrenfeld.
Dieses sogenannte Chinesenviertel erinnert an den sogenannten Boxeraufstand oder Boxerkrieg, würde ich sagen, 1901, den eine Vereinigung europäischer Kolonialmächte, Japan und die USA, gegen den Widerstand in China geführt haben. So, und da gibt es eben halt in diesem sogenannten Chinesenviertel 3 Straßen. Takuplatz, Landstraße und Iltisstraße, die an diesen Krieg erinnern, beziehungsweise die diesen Krieg, muss man eigentlich sagen, verherrlichen. Um es kurz zusammenzufassen, Taku bezeichnet ein Fort und die Landstraße bezieht sich auf einen Kapitän Lanz, der auf dem Kanonenboot Iltis saß und eben dieses Taku-Fort beschossen hat.
Doch auch in unverdächtigen NRW-Städten lassen sich Verbindungen zur Kolonialgeschichte entdecken. Etwa in Hagen, am südöstlichen Rand des Ruhrgebiets. Die koloniale Ära am Tor zum Sauerland beginnt in den 1860er Jahren.
1860er deswegen, weil man um diese Zeit verstärkte Handelsverbindungen feststellen kann, etwa bei der Eisenwarenindustrie, dass man dort eine verstärkte Missionstätigkeit feststellen kann, etwa auch nach Niederländisch-Indien, dem heutigen Indonesien, wo auch Hagener Missionarinnen und Missionare beteiligt waren.
Fabian Fechner, Historiker an der Fernuni Hagen. Er hat mit seiner Kollegin Barbara Schneider 2018 das Seminar Hagen Postkolonial angeboten. Gemeinsam mit Studierenden haben sie über 20 koloniale Spuren ans Licht gebracht und dazu einen Stadtplan und ein Buch veröffentlicht. Das Interesse an der kolonialen Vergangenheit war in der Stadt so groß, dass aus dem Seminar ein Arbeitskreis hervorgegangen ist. Seine Mitglieder bieten auch postkoloniale Stadtspaziergänge an, ehrenamtlich. Eine eher versteckte koloniale Spur findet sich in der einstigen Verwaltungszentrale der Süßwarenfirma Hussel. Das Gebäude steht leer. Ein Investor wird es abreißen lassen. Was dort entstehen wird, ist noch offen. Fabian Fechner und Barbara Schneider haben vom Eigentümer den Schlüssel besorgt und verschaffen mir Zutritt. Wir steigen ins obere Stockwerk, in das ehemalige Büro des Firmengründers Rudolf Hussel. Plötzlich warme, exotische Atmosphäre, hervorgerufen durch ein großes Glasbildfenster, dreiteilig in fröhlichen Farben, 1952 geschaffen von Künstler Hans Slavos.
So eine idealisierte Kaffeepflückerin-Szene mit der Sonne, mit den Frauengestalten, mit den Männergestalten, die den Kaffee tragen und mit dem Herrn, der genau notiert. Und wir sehen Salvador. Warum Salvador? Das hat den Grund, dass der Gründer der Firma Hussel, der ja auch diese Glasfenster in Auftrag gegeben hat, Honorarkonsul von El Salvador war. Und er hat damit ausgedrückt, also seine Reputation und dass das eine ehrenvolle Aufgabe war und wie berühmt er in der Welt gewesen ist.
Erzählt Barbara Schneider. Das Glasbildfenster verweist auf den kolonialen Wirtschaftshandel der Firma Hussel, die nicht nur Schokolade, sondern auch Kaffee hergestellt hat. Im Haus existierte eine Kaffeerösterei. Das mittelamerikanische El Salvador zählte seinerzeit zu den wichtigen Kaffeeimporteuren Deutschlands. Auch im rund 130 Kilometer entfernten Bielefeld mag man zunächst keine kolonialen Spuren vermuten.
Bielefeld war eine Stadt, eine relativ kleine Stadt im Deutschen Reich. Aber wie in allen Städten war auch hier die Deutsche Kolonialgesellschaft Abteilung Bielefeld aktiv, die sich dafür einsetzte, dass Deutschland Kolonien bekam, Deutschland die Kolonien hielt und mit Vorträgen und Geld sammeln und für die Kolonien, für die koloniale Sache warb.
Barbara Frey, Literaturwissenschaftlerin von der Initiative Bielefeld Postkolonial. 2004 von Bielefelder BürgerInnen gegründet, organisiert sie Ausstellungen, Vorträge, Filmreihen und Stadtrundgänge. Barbara Frey führt mehrmals im Jahr zu Erinnerungsorten kolonialer Stadtgeschichte. Etwa zum ehemaligen Zigarrengeschäft Uppmann, das in Kuba Havanna-Importzigarren herstellen ließ, oder zum Bismarck-Denkmal in der Grünanlage am Obern Torwall gegenüber der Bielefelder Kunsthalle. Bismarck ist einer der Hauptgegner der Antikolonialismus-Proteste in Deutschland. In Berlin oder Hamburg wurden Bismarck-Statuen mit Farbe attackiert, in Bielefeld bislang nicht.
Hier kann man auf Bismarck verweisen, auf seine Rolle zur Errichtung der Schutzgebiete. Bismarck hat sich seit seines Lebens geweigert, das Wort Kolonien zu sagen. Er sprach von Schutzgebieten und das war es in seinen Augen, militärischer Schutz für Handel.
Wie aber sollen NRW-Städte mit kolonialen Hinterlassenschaften verfahren?
Bismarck, er sähe noch besser aus, wenn man ihn vom Sockel heben würde und gegenüberstellen würde und dazwischen 2 Meter Leerraum, dass er auf seinen Sockel starrt. Also das irritiert.
Kolonialdenkmäler dekonstruieren, indem man sie einpackt, einfärbt oder niederlegt, sie abmontieren, in ein Museum verfrachten und kommentieren oder Gegendenkmäler errichten. Klar machen, was es mit dem kolonialen Erbe auf sich hat. Das fordern die meisten HistorikerInnen und AktivistInnen. Ein Beispiel, wie innovativ man mit problematischen Kolonialdenkmälern umgehen kann, findet sich in der Systerkirche Bielefeld. Im Eingangsbereich an den Wänden stößt man auf steinerne Kriegerdenkmäler und Gedenktafeln. Sie erinnern an gefallene Gemeindemitglieder aus mehreren deutschen Kriegen, auch aus dem Hererokrieg in Deutsch-Südwestafrika.
Aus dieser Gemeinde starb für Kaiser und Reich Reiter Alfred Thiemann, 2. Ersatzkompagnon Feldregiment 1, bei Malta Höhe in Deutsch-Südwestafrika am 7. Juli 1905. Ehre seinem Andenken.
Doch die Schulklasse eines Bielefelder Gymnasiums schrieb einen Brief an den Pfarrer, in dem sie das Kriegerdenkmal kritisierte.
Wir haben ein Bild der Tafel gesehen und uns mit der Aufschrift beschäftigt. Dabei hatten wir ein Problem mit der Formulierung »in Ruhm und Ehre gestorben«, weil wir uns nicht erklären konnten, was ehrenvoll daran ist, 80% eines gesamten Volkes auszurotten und durch Vertreibung in die Wüste elendig umkommen zu lassen.
Die Systerkirche nahm die Kritik ernst. Sie rief in einem Wettbewerb dazu auf, das Kriegerdenkmal künstlerisch zu verfremden. Gewonnen hat der Gelsenkirchener Künstler Thomas Kesseler. Er versah die Kriegerdenkmäler entlang der Wände mit mehreren Glastafeln. Mit Versen aus dem Vaterunser wie »Vergib uns unsere Schuld«, aber auch mit düsteren und hoffnungsvollen Worten wie »Vernichtung« oder »Toleranz«. Ebenfalls auf den Glaswänden ineinanderstürmende Spiralen und explosionsartige Gebilde in Schwarz-Weiß. Sinnbild für Chaos und Zerstörung. Die Glaswände lassen sich über die Kriegerdenkmäler schieben und schaffen Distanz zu soldatischem Heldentum und Vaterlandsverehrung. Das Antikriegsdenkmal in Bielefeld zeigt, dass sich die ganze Gesellschaft mit ihrer kolonialen Geschichte auseinandersetzen muss. Die postkolonialen Initiativen in NRW können sie nicht alleine aufarbeiten.
WDR 5